Danke, Bruder Neville. Gott segne euch. Ich bin froh, heute Morgen hier zu sein, ein großes Vorrecht, hier zu bleiben, zurück in der Versammlung und eine Zeit beiseite gestellt zu haben für die Morgenanbetung und die Gemeinschaft um das Wort des Herrn herum. Ich glaube, es wurde einmal gesagt, ich war froh, als sie zu uns sagten, lasst uns in das Haus des Herrn gehen, um wiederum mit Bruder Neville zu sein, meinem guten und kostbaren Freund. Und ich nehme an, es ist ein bisschen kühl oder ein bisschen warm dort hinten. Ich glaube, wir haben hier Fächer, die ihr benutzen könnt mit euren Händen. Wir haben den Lüfter, wenn ihr den Motor habt. Und dann könnt ihr eure Hände bewegen. Ich glaube, wir hatten hier welche. Sie sind irgendwie, einige benutzen die Liederbücher. Nun, wir versuchen, Gottesdienste zu haben, um in Zukunft den Plätzen zu entgehen, wo es zu heiß ist oder so heiß ist. Darum sind wir hier, um an diesen Orten vorbeizukommen. Und die einzige Sache, die das tun kann, ist das Blut unseres Herrn Jesus Christus, das dieses bewirkt. Und ich war so froh, den guten Bericht der Gemeinde zu hören, wie sie weiter voranschreitet und mit dem Herrn vorwärts geht und wie der Herr verhandelt mit euch in geistlichen Gaben. Und ich bin sicherlich sehr dankbar Gott gegenüber für eure treuen, aufrichtigen Herzen und dass er mit euch verhandeln kann. Und ich vertraue, dass er euch direkt in der Mitte dieses engen und geraden Weges führen wird und dass ihr euch weder nach links oder nach rechts davon abweicht. Und ich möchte Bruder Colvin und seiner Tochter danken, denn ich glaube, sie waren hier vor ein paar Minuten und sangen das Lied »Keine Tränen im Himmel«. Das ist so schön, ich schätze dieses. Und wie Bruder Neville hier sagte über mich und ihn vor ein paar Jahren, er sagte, dass ich das sagen kann über Bruder Colvin, wir haben einander seit Jahren gekannt und wenn ich höre, wie er die alten Evangeliumslieder singt und dass er seine Kinder im Weg des Herrn großzieht, dann erregt es dies mein Herz in freudiger Weise und ich frohlocke zu wissen, dass Gott noch ein Volk hat, das ihn liebt und sich um ihn sorgt. Und wir sind so dankbar dafür. Nun, seitdem ich zurückgekommen bin, hörte ich, dass viele getauft wurden und in den Glauben hinein. Und wir sind so froh darüber. Und ich sehe meinen guten Freund, Bruder Elmer Gebhardt hier. Und ich verstehe, er wurde getauft im Glauben. Und ich bin sicherlich dafür dankbar. Nun, so ist unsere ganze alte Jagdtruppe aus Kentucky, dass wir jetzt bereit sind. Jetzt können wir schon alleine so viel schießen, wie erlaubt ist, nicht wahr? Ich denke, ich weiß, Bruder Rodney hört mir zu, dort hinten im Zimmer. Er ist dort hinten und Charlie sitzt vor mir, als wir dorthin gingen. Nun, das war mit den Jungs alle so, ach, es sind doch nur Eichhörnchen. Und sie würden noch ein paar zusätzliche schießen, wenn sie sie finden könnten. Aber ich habe zu ihnen gesprochen und sagte ihnen, dass es verkehrt wäre. Und jetzt die ganze Gruppe ist fast bekehrt. So, ich glaube, jetzt sollten wir in den nächsten Bezirk gehen und sie auch richtig bringen. Das wäre fein. Und ich schaue manchmal herab, wie jeder Prediger den Weg, den ihr gewandelt seid, und ihr wundert euch über diese Dinge, und das ist, ob ihr den Samen gesät habt. Viele von euch sind bekannt mit Johnny Appleseed in Amerika. Nun, da gab es auch einen Mann in Schweden, der in dieser Art verglichen wurde. Er säte Blumensamen und deshalb haben sie so viele schöne Blumen jetzt in Schweden, denn er säte den Blumensamen überall, wo er ein Stück Boden finden konnte, wo der Samen wachsen würde. Er hat die Blumen so sehr geliebt, dass er einfach den Samen überall ausgeteilt hat. Er ist hinweggegangen, aber seine Blumen leben immer noch. Und wenn wir hinweggehen, hinterlassen wir Fußspuren auf dem Sand der Zeit. Fußspuren, wo vielleicht ein anderer, während er durch den Lebensweg reist, ein verlassener, gestrandeter Bruder, wenn er es sieht, wird er wieder Mut fassen. Und das möchten wir alle sehen, dass etwas, was wir getan haben, das verursacht, dass andere davon einen Vorteil haben, von dem, was wir getan haben. Vor ein paar Tagen saß ich und sprach zu meinem treuen kleinen Freund hier in der Stadt, einem Arzt, Dr. Sam Adair. Und er sagte, wie geht es dir, Bill? Ich sagte, oh, sehr gut, nehme ich an, Doktor. Und ich sagte, du selbst? Oh, er sagte, ich hatte eine große Anzahl von Patienten, 15 Untersuchungen an diesem Nachmittag. Ich sagte, nun, das ist gut, solange es nur Untersuchungen sind und du nichts mit ihnen verkehrt findest. Ich sagte, wir sprachen darüber, wie es war, als wir noch Jungen waren. Ich sagte, Doktor, ich weiß einfach nicht, wie lange ich noch hier sein werde. Wir sind beide in den 50ern. Er sagte, das stimmt, Billy. Bill. Und ich sagte, aber all diese Jahre, 31 Jahre des Dienstes jetzt, habe ich mein Herz darin vorbereitet gehalten auf die Stunde, wenn er kommt, sodass es nichts ausmacht, wenn er kommt. Er sagte, das ist die Wahrheit. Und ich sagte, die größte Freude, die ich habe, ist, für andere zu leben. Und er sagte, das ist, was das Leben wahrhaftig macht, wenn es nicht du bist, nicht was du erreichen kannst für dich selbst, sondern wenn es darum geht, was du für andere tun kannst. Seht ihr, das ist, wenn du wirklich lebst. Und wenn jemand unter uns ist heute, der das noch nie getan hat, der noch nie versucht hat, für jemand anders zu leben, versucht das einmal und sieht mal, wie viel mehr Leben das Leben für euch bereithält, wenn ihr nicht lebt für das, was ihr selber erreichen könnt, sondern für das, was ihr jemand anders im Leben geben könnt. Und ihr findet daraus, dass ein größerer Segen oder Reichtum ist als alles andere, über das man nachdenken kann, ist es das, was du für jemand anderes tun kannst, um die Lasten des Lebens leichter zu machen. Nun, Leben selbst ist eine Last, aber es wird sie etwas leichter machen für jemand anders. Und du kennst die Freude nicht, bis du es einmal ausprobiert hast, etwas für jemand anderes zu tun. Nun, und das bringt mich, dass ich denke, über die 31 Jahre wird es bald sein im Dienst für den Herrn. Und ich denke, jedermann denkt manchmal, wenn er zu seinem letzten Gottesdienst gekommen oder letzten Dienst gekommen ist, zu seiner letzten Stunde, er schaut zurück auf den Weg, um zu sehen, was er erreicht hat. Um zu sehen, was vor sich ging, tatest du irgendetwas? Und wie ich gerade sagte, es ist das, was du für andere tust, was zählt. Und ich habe oft mich gefragt, wie würde es sein, wenn ich zum Ende meines Weges ankommen würde? Wir wissen nicht, wann es sein wird, keiner von uns. Und ich dachte darüber nach und schaute zurück, den Weg, den ich durch mein Leben gekommen bin, sah die verschiedenen Hügel und die Dickichte und die Felsen, die schweren Plätze und dort, wo es sanft lief und was ich tat zu diesen Zeiten. Es wird sich eines Tages alles zeigen in der Stunde, wenn ich hinweggehe, und es wird da so für jeden von uns sein. Wir sollten alle dessen sicher sein, dass es gezeigt wird für jeden von uns, wenn diese Zeit kommt. Und das bringt mich dahin oder führt mich zu etwas, das ich sagen möchte, von dem ich eher weglaufen möchte, als ich darüber sprechen wollte. Es bringt mich dahin, etwas zu sagen, das in meinem Herzen schleift oder mich angreift, in der Tiefe meines Herzens. Aber was ich sage, dazu bin ich gezwungen, es zu sagen. Ich erkenne, dass dies auf dem Tonband aufgenommen wird und die Welt hört es. Aber ich habe den Dienst verlassen. Und zwar aufgrund einer Sache, über die es mir leid tut, dass ich ihn deswegen verlassen muss. Vielleicht haben viele von euch es gehört, ich schließe mein Büro und so weiter und verlasse das Feld. Ich weiß nicht, wohin unser Herr mich führen wird. Ich habe keine Kontrolle darüber oder was immer er möchte, dass ich tun soll. Aber ich denke, es ist das Ende des Weges, wo ich hinkommen muss. Und die ganze Reise des Lebens hindurch habe ich so viele Fehler gemacht, die mir von meinem ganzen Herzen leid tun. Denn ich nehme an, ich bin menschlich und schwach und so weiter. Es verursacht, dass eine Person Dinge tut oder sagt und sich in der Weise benehmen, wie sie es nicht wollen. Aber das ist die Schwäche der menschlichen Wesen, wenn wir solche Zeiten haben. Aber wenn irgendetwas in meinem Herzen gewesen ist zu tun, was ich tun wollte, es war, die Worte zu hören unseres Herrn Jesus am Ende der Reise, dass er sagt, es war gut getan, mein guter und treuer Knecht. Nun, ich habe oft gesagt, dass es mir gefallen würde, dort zu stehen, wo er sprach, komm zu mir. Aber was ich wirklich verlangt habe, ihn sagen zu hören, ist, es ist gut getan. Ich habe nicht diese Originalstimme gehört, die sagte, komm zu mir, dort in den Zeiten, wo die Bibel geschrieben wurde. Aber ich wünsche, dass ich ihn sagen höre, es ist gut getan. Und alles, was ich immer sein wollte und das Verlangen meines Herzens ist es, ein treuer Diener Jesu Christi zu sein, meines Herrn und Erlösers. Und ich möchte, dass mein Zeugnis rein ist, ein klar geschnitten, dass ich dort gestanden habe in all meinen Fehlern und ihn trotzdem von ganzem Herzen geliebt habe. Und ich tue es heute Morgen von ganzem Herzen. Und deshalb bin ich dazu gezwungen zu sagen, dass ich den Dienst verlasse. Denn etwas ist unter den Menschen aufgekommen, das mich dazu zwingt, es zu tun. Und das ist es, dass man mich aus meiner Position als Prediger und Bruder herausgenommen hat und jetzt Jesus Christus nennt und mich so ruft. Und das würde mich zum Antichristen stempeln. Und ich bin eher bereit, Gott als Versager oder Aufgeber zu begegnen, bevor ich ihm als Antichrist begegnen möchte und in dieser Weise von ihm etwas wegnehme. Ich habe vor Jahren davon gehört und ich dachte, das wäre ein Witz. Und ich traf ein paar Brüder, ich sehe keinen von ihnen in der Versammlung heute Morgen, zwei oder drei von ihnen zu einer Zeit beim Fischen. Und sie nahten sich mir mit dem Thema und sagten, Bruder Branham, bist du nicht der gesalbte Messias, der Christus? Und ich habe meine Arme um die Nacken beider Brüder getan und alle von ihnen. Ich sagte, Brüder, so sehr wie ich versucht habe, ein treuer Diener Christi zu sein, ich möchte nicht, dass ihr solch eine Sache sagen würdet. Und wenn es je von mir gesagt werden würde, dann werde ich das Feld verlassen mit einem reinen Gewissen. Und ihr, die ihr dieses tut, werdet verantwortlich sein für jede Seele, die ich hätte retten können während der Zeit, denn ihr habt mich vom Feld heruntergenommen. Und ich dachte, damit wäre es beendet gewesen. Ich hörte es noch ein paar Male, aber es war nicht so. Und vor ein paar Tagen in Kanada zeigte mir ein Bruder einen kleinen Zettel, das er in seiner Tasche trug, wo drauf steht, William Branham ist unser Herr, und taufte im Namen William Branhams. Ein kleiner, ein kostbarer. Nun, wenn es ein Feind gewesen wäre, hätte ich gewusst, das wäre ein Witz gewesen. Aber ein kostbarer, lieber Bruder kommt und bekennt mir seine Sünden und was er getan hat und sagt aufgrund seines Glaubens in mich als Jesus Christus. Und ich habe Briefe in dieser Art zu Hause, Anrufe von Chicago, verschiedenen Plätzen, die mich fragen, ob ich dieses Dogma glaube. Ich habe alle Arten von Briefen, die kamen in den letzten Tagen, Anrufe von verschiedenen Plätzen und sagen, dass ich Christus wäre. Brüder, das ist eine schreckliche, schandvolle, gottlose Lüge des Teufels. Seht ihr, ich bin euer Bruder. Nun, das würde jede Person vom Feld heruntertreiben. Und das würde verursachen, dass jeder, der Christus liebt, davon wegläuft. Ich ging vor dem Herrn vor ein paar Tagen, als ich es zuerst hörte, vor einem Jahr. Ich ging zu dem Herrn und er hat mich auf die Schrift hingewiesen, als Johannes kam und predigte. Sie hatten keinen Propheten auf Erden seit so vielen Jahren und sie waren alle so erschrocken. Erstaunt in ihrem Herzen und dachten, vielleicht wäre Johannes der Messias. Nun, Johannes, sie fragten ihn, er sagte, dass er es nicht wäre. Ihr lest das in Lukas 3. Kapitel, Vers 15. Aber es hat sich dann beruhigt und deshalb ließ ich es einfach gehen. Als ich zu diesem kam, wusste ich, dass etwas geschehen musste. Und ich sage dies, dass die Visionen und der Engel des Herrn, der mir am Fluss erschienen ist, wenn dies die letzte Botschaft ist oder die letzte Sache ist, die ich für die Gemeinde tue und die Welt, diese Dinge sind die Wahrheit, soweit es den Engel des Herrn betrifft. Und ich habe Stille gehalten, wenn Menschen mich einen Propheten genannt haben, viele Male, denn ein Prophet im Englischen Testament ist nur ein Prediger, ein Weissager, einer, der das Wort vorhersagt und so weiter. Damit kann ich übereinstimmen, aber wenn es dahin kommt, dass sie mich den gesalbten Christus nennen oder etwas in dieser Art, das ist einfach zu viel für mich, das kann ich nicht ertragen. Und ich habe die Versammlung in Kanada verlassen und ich fand heraus, dass selbst oben bei den Eskimos und Indianern, dass es unter sie geraten war. Und das hat mich völlig auseinandergerissen. Ich war auf die Jagdreise, die ich geplant hatte. Ich konnte sie nicht nehmen. Ich hatte Angst, über einen Jagdunfall zu haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich war so erschüttert, schlimmer als ich es jetzt hier bin. Und ich konnte es nicht ertragen, darüber nachzudenken, dass 31 Jahre meines Dienstes in des Teufels Abflussrohr hinuntergespült wurden. Was, wenn ich weggegangen bin, wenn ich nicht mehr da bin, was werden sie dann sagen? All den Einfluss, den er hatte mit den Menschen, wir würden sehen, was es wäre, ich wäre ein Antichrist, das konnte ich nicht ertragen. Und ich sagte, ich sterbe lieber in den Wäldern, wie ich auf mein Gewehr gefallen wäre. Und dann dachte ich über meinen kleinen Josef und so weiter, der großgezogen werden muss. Ich bin in keinem Zustand, jagen zu können. Ich verließ die Wälder, kam nach Hause. Und seit 8 oder 10 Tagen bin ich so zerrissen in einer solchen Klemme. Ich dachte, ich würde den Verstand verlieren. Ich habe jeden gebeten, sich von mir fernzuhalten, mich zur Ruhe zu lassen. Denn ich bin in einer solchen Klemme so nervös und aufgeregt und in Stücke gerissen. Und ich fragte mich, wenn es einer meiner Feinde gewesen wäre, es wäre in Ordnung. Da hätte ich nur drüber gelacht und wäre fortgefahren. Aber wenn es dann kommt, dass es kostbare Brüder sind, kostbare Schwestern, das verletzt mich. Ich sagte, Herr, diese Sache ist mir zu groß. Ich muss hinausgehen und es in deiner Hand lassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vor ein paar Abenden, um es sicherzustellen, ich hatte einen Besuch des Herrn und ich sah jemand Kostbares, der eine Schlange nährte, welche gelb und schwarz war. Und er sagte es mir dort und die Sache hat mich an meinem Bein berührt. Aber das Blut war so reich, dass es keine Wirkung auf mich hatte. Und ich schaute herab, wo und da wurde ich schon mal gebissen worden. Und ich drehte mich um mit dem Gewehr und habe es erschossen und traf es in der Mitte. Und ein Bruder sagte, oder ich drehte mich um mit meinem Gewehr, um ihm den Kopf abzuschießen. Aber er sagte, tue dieses nicht, sondern hebe einfach nur den Stock auf, der neben dir liegt. Und als ich dann meinen Rücken umwandte, um den Stock hochzuheben, hat es sich in ein Wasser geschlängelt, eine kleine Wasserpfütze. Und ich sagte, nun, jetzt kann es mich nicht länger verletzen, denn ich glaube, die Brüder erkennen, was geschehen würde. Es ist tödlich verletzt, es wird sterben. Und ich habe viele Mitglieder meiner Gemeinde hier gebeten. in dieser Versammlung mit Bruder Neville, die zu mir kommen, sind mit der gleichen Frage: Brüder, Schwester, habe ich nicht versucht, ein wahrer Diener Christi vor euch zu sein? Habe ich nicht versucht, euer Bruder zu sein? Nun, was immer es ist ein Geist auf kostbaren Menschen. Viele Menschen haben mich darüber befragt, aber es ist ein Geist. Aber ich hoffe, dass er heute eine tödliche Wunde erhält und schnell sterben wird, sodass ich in den Dienst zurückkehren kann. Bis dann bitte ich einen jeden einzelnen von euch, betet für mich. Ich weiß nicht, was ich tun werde. Mein Haus steht zum Verkauf. Ich kann es nicht ertragen. Wenn ich hier bleibe, dann werde ich verrückt werden. Ich bitte euch, betet für mich. Und denkt daran, wenn ihr mir je geglaubt habt, wenn ihr je geglaubt habt, dass ich ein Diener Christi bin, denkt daran, das ist ein Fehler. Es ist falsch, so spricht der Herr. Es ist verkehrt, habe nichts damit zu tun. Ich bin euer Bruder. Lasst uns die Häupter beugen. Himmlischer Vater, mein Fleisch zittert, meine Hände quetschen sich zusammen und meine Zehen sind in den Schuhen gequetscht. O Gott, sei gnädig. Was habe ich jemals getan, Herr, um dieses zu verdienen? Ich bete, dass du so gnädig mir sein sollst, Herr, und allen anderen. Und diese kostbaren, lieben Menschen, mögen sie ihren Fehler sehen und was sie taten, Herr, die Herzen ihrer Brüder zu brechen. Nicht nur ihrer Brüder, aber unseres Erlösers, unseres himmlischen Vaters. Ich bete, dass du uns unsere Fehler vergeben wirst, Herr. Lass das heilige Blut Christi unsere Wesen zusammenziehen, Herr. Und gesegnet sei das Band, das unsere Herzen christlicher Liebe und Gemeinschaft verbindet. Gott, möge der Feind, der sich unserem Bruder und den Schwestern genaht hat, möge er jetzt die tödliche Wunde erhalten und dass er nicht länger existieren kann. Möge es einfach wegsterben. Wenn du das tust, Vater, werde ich zum Feld zurückkehren. Aber bis dann bin ich dein Diener mit zerbrochenem Herzen und warte. Es geht über alles hinaus, was ich tun könnte, mit Tränen und Weinen. Ich habe versucht, du kennst mein Herz, es aufzuhalten, bevor es dahin kommen würde, aber es ging darüber hinaus, über alles, was ich tun konnte. So, Vater, übergebe ich es in deine Hände, von diesem Podium, dort, wo ich all diese Jahre gepredigt habe, bis ich übergebe es in deine Hand. Sorge dafür, Vater, in deiner eigenen göttlichen Weise. Und wenn es alles vorbei ist und alles vorüber, dann wird dein Diener zurückkehren. Bis dann warte ich darauf, von dir zu hören, Herr. Segne uns jetzt und gebe uns heute eine große Versammlung, während wir hier sind, nicht nur um diese Willen, aber um es klar öffentlich vor der ganzen Welt zu machen, dass sie wissen mögen, Vater, dass ich dich liebe und dir glaube, für dich eingetreten bin. Wenn ich gehen muss, lass mich gehen, Herr, mit reinem Herzen und einem wahren Bericht, dass ich dir geglaubt habe und dir vertraut habe, gewähre es. Und ich preise dich und gebe dir die Ehre durch alle Zeitalter, die kommt durch Jesu Christi. Amen. Lasst uns aufschlagen in der Bibel. Ich dachte heute Morgen, es wäre eine gute Sache, wenn es Bruder Neville nichts ausmacht, für ein paar Minuten fortzufahren. Nun, lasst mich dieses nicht noch einmal hören, dass jemand dieses unter euch erwähnt. Drängt es weg, haltet es raus. Ich bin 52 Jahre alt. Wenn Gott mich noch hält, habe ich noch ein bisschen Leben übrig und ich möchte jede Unze meiner Zeit für Christus verbringen. So denkt daran, ich verlasse es, denn ich bin dazu gezwungen. Nun, in dem Buch der Offenbarung, das vierte Kapitel, wo wir zum Schluss aufgehört haben, als wir es studierten, Offenbarung, das vierte Kapitel, glaube ich, den letzten Teil des Kapitels. Wie viele lieben die Offenbarung? Wunderbar. Nun, ich glaube, wir haben aufgehört beim 15. Kapitel, nicht wahr? Wir haben das vierte Kapitel verlassen, die vier Lebewesen. Nun, lasst uns dem Wort nahen und vergessen die Dinge, die in der Vergangenheit sind. Vater Gott, hilf uns, während wir nervös sind, aber wir nahen uns deinem Wort, vergessen das, was hinter uns liegt und drängen weiter der hohen Berufung zum Dienst, ein Diener Christi zu sein. Gib uns dein Wort heute Morgen und speise unsere hungrigen Seelen, denn wir verlangen und warten auf diese kostbare Salbung des Heiligen Geistes. Trete unter uns herauf, vergib unsere Sünden und Übertretungen und lass uns deine Diener sein. Dies bitten wir in Jesu Namen. Amen. Nun, wir haben die Gemeindezeitalter durchgenommen, die letzten sieben Gemeindezeitalter. Und ich glaube, einige versuchen das aufzuschreiben, die Gemeindezeitalter. Dann kamen wir in das vierte Kapitel des Buches der Offenbarung. Was ist dies? Die Offenbarung Jesu Christi. Die Offenbarung, genannt im Lateinischen die Apokalypse, welches bedeutet, offenbar zu sein oder die Hülle zu wegzunehmen, es zu zeigen, bloßzustellen, hervorzubringen, die Offenbarung Jesu Christi darüber, was war, ist und kommen wird, die Wurzel und Spross Davids. Nun, im vierten Kapitel fanden wir heraus, dass Johannes hinaufgenommen wurde in den Himmel, nachdem er die Gemeindezeitalter gesehen hatte. Ich gebe euch den Hintergrund. Vielleicht sollten wir ein paar Verse lesen aus dem fünften Kapitel. Und dann gehen wir zurück zum Hintergrund. Und ich sah in der rechten Hand des, der auf dem Stuhl saß, ein Buch, beschrieben inwendig und auswendig, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme: Wer ist würdig, das Buch aufzuziehen und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, dass niemand würdig erfunden war, das Buch aufzutun und zu lesen, noch hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der da ist, vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und zu brechen, seine sieben Siegel. Und ich sah und siehe, mitten zwischen dem Stuhl und den vier Tieren und zwischen den Ältesten stand ein Lamm, wie wenn es erwürgt wäre, und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand des, der auf dem Stuhl saß. Das sind die ersten sieben Verse. Nun, im dritten Kapitel der Offenbarung finden wir das Ende des Gemeindezeitalters, welches mit dem Laodicea endete, dem lauwarmen Zeitalter. Dann finden wir heraus, dass sofort danach wurde Johannes im Geist in den Himmel hinaufgenommen und er sah Dinge, die waren, die kommen sollten und Dinge, die gewesen waren. Nun finden wir heraus, die Gemeinde erscheint nicht mehr wieder bis zum 19. Kapitel der Offenbarung. Dann kehrt sie mit ihrem Herrn zurück, herrlich gewaschen in dem Blut. Nun, in diesem letzten Zitat als kleiner Hintergrund. Dort, wir sehen jetzt, wo Johannes ist. Wir fanden heraus in der letzten Botschaft, ich habe es kurz überschaut, nachgeschaut gestern, der Text, über den ich gesprochen hatte, oder Zusammenhang, und Johannes wurde in den Himmel hinaufgenommen, sah diese Dinge. Nun, er gab mir eine Offenbarung. Wisst ihr, nach seiner Auferstehung waren viele mit ihm, und einige sagten, was wird mit diesem Mann passieren, der sich an deine Brust lehnt, Johannes? Und Jesus wandte sich um und sagte, was ist es denn, was bedeutet es euch, wenn er bleibt, bis ich komme? Nun, da wurde eine Lehre draus gemacht. Seht, wie einfach es den Anfang ging. Eine Lehre kam hervor, dass Johannes nicht sterben würde, bis er das Kommen des Herrn sehen würde oder bis zum zweiten Kommen. Die Bibel sagt, eine Lehre ging hervor, aber Jesus hat es nie so gesagt. Er sagte, was würde es euch bedeuten, wenn er bleibt, bis ich komme? Nun, wir finden heraus, er wurde hinaufgenommen in den Himmel und von dort aus sah er bis zum Kommen des Herrn. So, als ob er dort gewesen wäre, sah er alles geschehen. Johannes selber hat nicht bis dahin gelebt. Er lebte 90 Jahre alt zu sein und dann starb er eines natürlichen Todes, der einzige von den Aposteln, nachdem er von seinem Exil auf der Insel Patmos zurückkam. Nun, hier ist ein außergewöhnlicher Punkt. Ich möchte hier, Sie haben meine Tafel abgenommen, aber ich möchte hier eine kleine Sache betonen, bevor wir diese lebenswichtige Sache berühren. Oh, das ist herrlich. Es ist ein wunderbares, wunderbares Kapitel. Und das nächste Kapitel fängt an mit den Öffnungen dieser Siegel. Oh mein, und dann müssen wir das überspringen und zu anderen Plätzen zu gehen, um diese Siegel zu bekommen, wenn sie geöffnet werden, und was die Geheimnisse dafür sind. Oh, das ist so herrlich, so reich mit geistigen Vitaminen. Nun, wir sehen, dass eine der großen herausragenden Sachen, zu der ich eure Aufmerksamkeit lenken möchte, waren die Lebewesen des letzten Teils des vierten Kapitels. Johannes sah, wie sie die Bundeslade bewachten. Denkt daran, wie sie dort gesetzt waren, wie Israel, als sie marschierten. Da war das Angesicht eines Lebewesens. Wir fanden heraus, diese Kreaturen waren weder Engel, noch waren sie Menschen. Sie waren Cherubime. Und wir fanden sie bei der Lade des Alten Testamentes. Wir fanden sie im Neuen Testament. Und wir finden sie dort wieder beim Kommen des Herrn. Die Cherubine bewachen den Gnadenstuhl. Der Gnadenstuhl, wo sich niemals nähern kann, es sei denn, dass dort eine Versöhnung getan würde für diese Person. Die einzige Weise, in das Heiligtum zu kommen, war, wenn es mit Blut besprengt war, dann wurde es der Gnadenstuhl. Aber nachdem das Blut hinweggenommen wurde, dann wurde es zum Gerichtsthron. Oh mein, niemand konnte beim Gerichtsthron Gottes bestehen. Die einzige Sache, nach der wir Ausschau halten können, ist Gnade, nicht Gericht, nicht Gerechtigkeit. Wir können uns seiner Gerechtigkeit nicht nahen, denn in seiner Gerechtigkeit muss er sein Wort halten. Und sein Wort zu halten ist, des Tages, wo du davon isst, des Tages musst du sterben. Wer würde seine Gerechtigkeit wollen? Ich will keine Gerechtigkeit. Ich schreie um Gnade. Oh mein, lass die Gnade Gottes, und der Gnadenstuhl ist besprengt. Aber da war eine Zeit der Reinigung des Heiligtums, als es ein Gerichtsthron wurde, sobald das Blut vom Thron herunter war. Nun, wir nahen uns jetzt dieser Zeit. Wir nahen uns diesem Zeitalter, wo das Heiligtum gereinigt wird und die Gerichte auf die Erde herabkommen. Seht ihr, solange das Blut dort ist, kann Gott die Erde nicht zerstören. Solange Blut dort ist, ist niemand ein Sünder vor Gott. Jeder ist richtig, denn dort ist eine Buße oder Versöhnung für jeden. Aber wenn du darin versagst, diese Versöhnung anzunehmen und dann in seine Gegenwart kommst, dann bist du ein Sünder. Dann bist du über die Gnade hinausgegangen. Dann hast du dich selbst gerichtet. Aber nun, während dort Gnade ist, aber wenn die Reinigung des Heiligtums kommt, dann wird das Blut vom Gnadenstuhl heruntergehen und dann wird der Zorn Gottes auf die Erde fallen. Oh mein Gott, sei uns gnädig, dass wir nicht an diesem Tag erfunden werden ohne die Gnade Gottes. Nun sehen wir, ich versuche das hier geistlich darzustellen, es für euch zu zeichnen mit meiner Hand. Dort waren vier Ecken, wie dort Israel sich lagerte. Sie haben die Lade in die Mitte gestellt und an den vier Seiten des Zeltes waren jeweils drei Stämme Israels, 3 × 4 = 12. Und jeder dieser drei Stämme hatte ein Haupt und jedes Haupt dieser Stämme, einer war Ruben, er lagerte sich immer nach Süden hin. Er war das Haupt eines Mannes und Ephraim war im Westen mit drei Stämmen und er war der Ochse. Dann auf der Ostseite war Juda, welches war der Löwe. Und am Norden war Dan, welches war der Adler. Nun, bemerkt dieses, erinnert ihr euch alle gut daran, wie ich es für euch gezeichnet habe? Der Adler, der Ochse, der Mann und der Löwe. Seht ihr, Juda bewachte die östliche Pforte. Christus ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Und er wird herabkommen aus den östlichen Himmeln und hineingehen durch den Weg in diese Pforte. Er kommt von der Ostpforte aus dem Stamme Juda. Er ist der Löwe des Stammes Juda. Wir finden in unserer Botschaft heute Morgen, dass er immer noch proklamiert wird als Löwe des Stammes Juda, die Wurzel und der wirkliche Anfang Davids. David war König ewiglich und Christus sitzt auf dem Thron Davids im tausendjährigen Reich, welches ist ewiger König. Es wird David niemals versagen einem. Halleluja! Niemals wird es David mangeln. Gott hat es verheißen. Niemals wird es David einer fehlen, nicht einer. Was ist heute? Wo sind die jüdischen Richter? Er hat den Samen. Christus ist sein Sohn, dem Fleische nach. Der eine, der dort sitzt. David wird nicht versagen, das stimmt. Und Christus ist dieser Löwe aus dem Stamme Juda, aus dem David hervorkam. Nun, wir finden heraus, sie waren die Wachen des Gnadenstuhles. Sie bewachten den Gnadenstuhl. Nichts kann dorthin kommen. Es musste erst durch die anderen Stämmen freikommen, bevor es zum Gnadenstuhl kommen konnte. Und jedermann war bereit, sein Leben einzusetzen. Jeder Israelit im Lager wäre eher gestorben, bevor irgendjemand hineinkommen konnte und den Gnadenstuhl einnehmen. Nun, wir finden heraus, das war die Ordnung des Alten Testamentes. Und in der Ordnung des Neuen Testamentes finden wir die gleiche Sache, dass der Gnadenstuhl bewacht wurde. Oh, ich hoffe, dass ihr dieses erfasst. Der Gnadenstuhl ist heute immer noch bewacht. Er hat immer noch Wachen. Und wir fanden heraus, dass diese Wachen Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sind, die das Buch der Apostelgeschichte bewachen, die Taten des Heiligen Geistes, die geschehen unter den Aposteln. Welches ist das Buch der Taten des Neuen Testamentes? Und die vier Schreiber der Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, alle sind Wachen des Gnadenstuhls und zeigen, dass es Gott ist, der Heilige Geist, heute. Jede Schriftstelle, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, jede von ihnen unterstützt das wahre Evangelium des Herrn Jesus Christus und die Taten des Heiligen Geistes. Nun, wenn wir uns davon entfernen oder darüber hinausgehen, das ist es nicht. Aber es unterstützt die wahre Botschaft, wie wir herausfinden in Apostelgeschichte 2,38, wo es heißt, blue Buße seid getauft im Namen Jesu Christi zur Erlösung eurer Sünden. Aber heute haben sie den Namen Vater, Sohn und Heiliger Geist angenommen und taufen darin. Aber dafür gibt es keine Schriftstelle, da gibt es keinen Hintergrund, da ist nichts, was das bewachen kann, nicht eine Sache. Du sagst, aber Matthäus sagt es, Matthäus hat es bewacht. Matthäus 28, 1,18 sagte, die Geburt Jesu war in dieser Weise.
The birth of Jesus Christ is on this wise. When his mother Mary was espoused to Joseph, for the
Als Maria seine Mutter dem Josef vertraut war, fand sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Joseph aber, ihr Mann, war ein frommer Mann und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Indem er also gedachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Joseph, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Gemahl zu dir zu nehmen, denn das in ihr geboren ist, das ist von dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist und Gott, der Vater, ist dieselbe Person, sonst hätte er zwei Väter gehabt. Sie soll hervorbringen ein Kind und seinen Namen Jesu nennen. Und damit geschehen ist, was von den Propheten gesprochen wird, Gott mit uns genannt Emmanuel, welches ist Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist in einem Namen Jesus Christus, das bewacht die Pforte gegen den Irrtum. Vor ein paar Tagen in Chicago, vor dem Predigergesellschaft in Chicago, Groß-Chicago, der Heilige Geist brachte mich dorthin und sagte mir, stell dich ans Fenster, da ist eine Gruppe von Predigern und sie werden ein Frühstück für dich vorbereiten, aber sei vorsichtig, sie werden dich versuchen, mit dieser Sache anzugreifen. Und ich sagte, danke dir, Herr. Er zeigte mir, wo es sein würde, und ich sagte ein paar Predigern, Bruder Carlson, Bruder Tommy Hicks, wie es sein würde. Ich sagte, den Platz, den ihr bestellt habt, so wird es nicht sein, wir werden woanders sein. Ich sagte, wo Dr. Meade sitzen würde, wie ein farbiger Mann reinkommen würde, dort sitzen. Und mein Sohn sagte zu mir, Papa, gehst du dorthin zu diesem Streit? Ich sagte, ich gehe nicht dahin, um zu streiten. Ich gehe dort hinein, hingesalbt mit dem Heiligen Geist, mit einem Wort Gottes, das den Gnadenstuhl bewachen wird, solange er hier ist. Und als wir dorthin kamen, bevor sie überhaupt die Gelegenheit hatten, etwas zu fragen, sprach der Heilige Geist zu mir und sagte, jetzt ist die Zeit, es zu sagen. Ich sagte, ich weiß, warum ihr hier seid. Und ich sagte, nun, Bruder Hicks und du, Bruder Carlson, die Häupter der christlichen Geschäftsleute, ich sagte, ist nicht alles genau in der Weise, wie der Heilige Geist es mir vorgestern sagte, dass ihr diesen Raum nicht bekommen würdet und dass wir hier sein würden. Und sie haben es gerade den Morgen bekommen. Ich sagte, nun schaut, jeder hier ist alles, wie es gesagt würde. Die Sache, wo ihr mich hier herausfordern möchtet, ist über den Namen Jesus Christus in der Taufe. Der Heilige Geist fing an, das Wort Gottes zu offenbaren und es dort auszulegen. Und wo diese Gruppe der Trinitätsprediger saßen dort und sie haben unter dem Tisch einander die Hände geschüttelt und die Tränen sind ihre Wangen runtergelaufen. Und ich habe gehört, dass man 72 von ihnen wollen kommen zu der Versammlung, um getauft zu werden im Namen Jesu Christi. Der Gnadenstuhl ist bewacht. Der Heilige Geist bewacht den Gnadenstuhl. Wir müssen es genauso halten. Lass das Wort Gottes, diese großen Botschafter, die dort sitzen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, sie unterstützen jede Tat des Neuen Testamentes. Und nun, das ist genau, was ich am Anfang sagte. Und das ist die Botschaft an diesem Morgen. Lasst es uns richtig halten, dort bewacht durch das Evangelium diese Dinge. Haltet es dort, wo das Evangelium es bewacht. Nun, wir finden hier heraus, sie bewachten Gottes Gnadenstuhl im Alten Testament und dort Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, alle von ihnen. alle von ihnen, und selbst der Löwe des Stammes Juda hat sein Leben gelassen, um den Gnadenstuhl zu bewachen und ihn besprengt sein zu lassen mit seinem eigenen Blut. Und hier steht er heute Morgen, der große Eroberer, der herabkommen wird vom Osten eines Tages, und wir werden ihn sehen. Nun, wir wandeln uns schnell. Ich weiß, es ist ein Taufgottesdienst. Was ist dieses Buch mit den sieben Siegeln? Oh, was für eine große Sache. Habt ihr bemerkt, wie es sagt? Es waren sieben Siegeln auf der Rückseite des Buches. Es ist etwas, oh, möge Gott uns jetzt helfen und uns Mut geben. Vielleicht früher oder später kann ich es euch bringen. Seht, dies ist nicht im Wort geschrieben. Es ist versiegelt auf der Rückseite des Wortes. Das Buch war versiegelt mit sieben Siegeln. Das ganze Geheimnis des Buches ist versiegelt in den sieben Siegeln. Dies ist eines der größten Kapitel im ganzen Buch der Offenbarung. Schaut, und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Es war innen geschrieben, das lesen wir heute Morgen, und auf der Rückseite versiegelt mit sieben Siegeln, außerhalb der Bibel, was die Bibel noch nicht mal sagt, es war hier versiegelt mit sieben Siegeln, die Geheimnisse Gottes. Nun, was ist es? Bemerkt es. Beachtet, ein Siegel repräsentiert ein vollendetes Werk, etwas, das bereits geprüft und erwiesen wurde und dann versiegelt. Wir haben das Anrecht unserer Erlösung, weil wir bereits versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Das ist das Anrecht unserer Erlösung. Lasst uns einen Moment zurückgehen. Ich habe hier Schriftstellen aufgeschrieben, einige. Ich werde nicht zu allen kommen, aber lasst uns zurückgehen zu Epheser und im ersten Kapitel des Epheser lesen, so damit ihr die wahre Bedeutung empfängt. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, den Heiligen zu Ephesus. Und erinnert euch daran, Johannes hatte dies an die Epheser gerichtet und Gläubigen Jesu Christi, zu denen Paulus gepredigt hatte und hatte sie mit dem Evangelium genährt. Ephesus und den Gläubigen Christum Jesum, das sind die, die bereits in Christus sind. Wie kommen wir in Christus hinein? Durch einen Geist sind wir getauft in einen Leib, welches ist der Leib Christi. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichen Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Denkt darüber nach. Er hat uns gesegnet mit allen geistlichen himmlischen Gütern, Segnungen, während wir uns versammeln in Christum Jesum, als Gläubige in der Gemeinde. Paulus beiseite gestellt, er hat uns vorausgerufen und zur Seite gestellt, und jetzt versiegelt er uns durch seinen Heiligen Geist und offenbart uns jetzt all die Dinge, die in der Zukunft für uns bereitet sind. Nun sind wir bis zu den sieben Siegeln, wie er uns denn erwählt hat durch denselben, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir sollten sein heilig und entsträflich vor ihm in der Liebe, und hat uns verordnet zur Einsetzung in die Kindschaft gegen sich selbst durch Jesum Christum nach dem Wohlgefallen seines Willens. Was für ein wunderbarer Gedanke. Lasst uns weiterlesen. Ich möchte zum 12. und 13. Vers kommen. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, durch welche er uns hat angenehm gemacht in dem Geliebten. Nachdem ihr das Wort der Wahrheit gehört habt und das Evangelium eurer Erlösung, nachdem ihr geglaubt habt, wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Nachdem ihr geglaubt habt, Oh, meine Baptistenbrüder, wie könntet ihr sagen, dass es nicht so ist? Ihr sagt, ihr empfängt den Heiligen Geist, wenn ihr glaubt. Er sagte, nachdem ihr geglaubt habt, dann wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Bemerkt, durch welchen auch ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Seligkeit, durch welchen ihr auch, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher ist das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zu Lob seiner Herrlichkeit? Nun finden wir heraus, dieses Siegel bedeutet, dass es bei Gott eine abgeschlossene Sache ist. Es ist bereits fertig oder vollbracht, und jeder Gläubige war versiegelt mit dieser Verheißung vom direkten Anfang an, denn vor Grundlegung der Welt waren wir vorherbestimmt zur Einsetzung der Söhne, bevor die Welt jemals begann. Oh, was für eine Hoffnung! Da ruhen wir fest und sicher, ein Anker der Seele, nicht hin und her geworfen, aber verankert in Christo, eine Hoffnung, die sicher ist, vorherbestimmt uns vor Grundlegung der Welt zur Einsetzung der Söhne durch Jesus Christus. Oh, wie wunderbar! Ich liebe dieses vollendete Werk Gottes. Lass mich eine andere Schriftstelle zitieren. Alle, die er vorher wusste, hat er berufen. Alle, die er berufen hat, hat er gerechtfertigt. Alle, die er gerechtfertigt hat, hat er verherrlicht. Alle den ganzen Weg vom Anfang an, Gott in seinem ewigen Sinn hat die Gemeinde vorhergesehen und hat sie vorherbestimmt zur Einsetzung der Kinder durch Jesus Christus, um ihnen ewiges Leben zu geben am Ende des Zeitalters. Oh, was für eine herrliche Sache, Bruder Neville, dadurch fühle ich sehr viel besser. Einsetzung durch das Blut Jesu Christi. Nun bemerkt, während wir fortfahren, nun, wir wissen, da ist ein beendetes. Wir sind vorherbestimmt mit dem Lamm. Der Heilige Geist ist unser Siegel. Das Pfand bedeutet, da kommt noch mehr. Wir haben jetzt nur das Pfand. Das Pfand ist nur die Anzahlung. Oh, wie herrlich ist das! Es ist nur die Anzahlung, die es enthält, und es versichert und verankert es so, dass niemand es berühren kann. Es ist das Pfand unserer Einsetzung. Amen. Der Heilige Geist ist jetzt das Pfand Gottes in unseren Herzen, das Siegel, die Einsetzung der Söhne wartet auf uns am Ende des Weges. Söhne und Töchter Gottes, lasst uns eine andere Schriftstelle schnell aufschlagen. In Römer 8, 22, ich glaube, es ist herrlich. Als ich gestern studierte, habe ich ein paar Schriftstellen aufgeschrieben, denen ich mich beziehen möchte. Denn wir wissen, dass alle Kreatur sehnt sich mit uns und ängstigt sich noch immer da. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir haben des Geistes Erstlinge, sehnen uns auch bei uns selbst nach der Kindschaft und warten auf unseres Leibes Erlösung. Oh, seht ihr dieses? Alle Kreatur, alle Natur ächzt. Alles hart aus, schaut die Bäume, wie sie, schaut auf die Blumen, wie sie kämpfen um Leben, und der Frost reißt sie runter. Seht, wie die Bäume sich bemühen, ihre Blätter zu halten und die Herrlichkeit Gottes zu singen. Seht ihr alles, alle Natur, alle Tiere, alle Vögel. Oh, wie fliegt der Feind so schnell, geht hinweg, alles stöhnt. Und wir selber auch, wir auch mit ihnen, denn wir warten auf die Erlösung unserer Leiber. Aber jetzt
until now. Now we have the earnest.
Aber jetzt, es war dort mit uns gewesen, all diese Jahre bis jetzt. Jetzt haben wir das Pfand unseres Erbteils. Oh, my. Was haben wir? Wir haben den Beweis, dass Gott lebt. Wir haben den Beweis, dass Gott mit uns ist. Wir haben den Beweis, dass Gott uns nicht verlassen hat, dass wir sein sind und er ist unser, denn wir in unseren Leibern ist jetzt die Wohnstatt des Heiligen Geistes Gottes, der ruft, aber Vater. Und nichts kann das hinwegnehmen. Wir sind in Christo verankert. Nun, die Bäume haben das nicht, die Natur hat das nicht, aber doch warten wir. Denn bis jetzt haben wir noch nicht die Fülle unserer Einsetzung erhalten, aber wir haben das Anrecht, das Pfand, dass wir von den Dingen der Welt genommen wurden und jetzt Söhne und Töchter Gottes geworden sind. Was für Art von Menschen sollten wir sein? Oh, wenn wir darüber nachdenken, denkt darüber nach, jetzt haben wir das Pfand. Unser Geist sehnt sich nach der vollen Einsetzung, aber jetzt haben wir das Anrecht. Und wenn wir den Heiligen Geist empfangen, es ist das Pfand unserer vollständigen Einsetzung oder vollständigen Erlösung. Oh, wie herrlich, ich liebe das. In Ordnung. Wir warten nach der Fülle der Einsetzung. Wann wird das geschehen? Bei der ersten Auferstehung, wenn unsere Leiber verändert werden von diesen abscheulichen Kreaturen, die wir sind, und wir werden ein Leib haben wie sein eigener herrlicher Leib, dann sollen wir ihn sehen, wie er ist, und wir werden wie er sein. Wenn er erscheint, erscheinen wir in seiner Art. Wir werden ein Leib haben, wie sein Leib ist. Ein herrlicher, verherrlichter Leib und all die Schwierigkeiten und Kämpfe dieses Lebens werden vergehen in einen kleinen Nebel und hinweggeblasen werden, um niemals mehr zu sein. Und wenn diese irdischen Hütten, in denen wir jetzt uns ängstigen, denen wir warten, das Pfand unserer Lösung, dass es in seiner Fülle kommt, aber jetzt sind wir in diesen Leibeshütten von Ton und wir haben etwas, das uns sagt, dass wir uns so weit hochgestellt haben. Amen. Was ist das Pfand? Es ist die kleine Anzahlung, die es hält, Bruder Dau. Es ist das Anrecht. Nun, einmal liebten wir die Dinge der Welt, einmal sündigten wir, taten die Dinge der Welt und sorgten uns nicht um Gott. Wir waren fremd von ihm, ohne Gott, ohne Christ in der Welt. Aber nun sandte Gott seinen Heiligen Geist und dadurch sind wir von den Dingen der Welt erhoben. Mal, wir haben das Pfand, wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben übergetreten sind. Amen. Hier ist, was ich versuche, euch zu zeigen. Hier ist, wo der gewöhnliche Sünder ist, hier unten am Boden. Nun, der Christ geht ein bisschen höher als dieses. Er erhebt sich über dieses Zeugs. Das ist das Anrecht seiner Erlösung. Nun, damit ihr es wisst, was Visionen zu euch bewirken. Nun, so wahr Gott mir helfe, der mein Richter ist. Ich habe niemals die Absicht, noch eine weitere zu haben. Aber wenn es so geschieht, werde ich sie für mich behalten, denn ich sehe, was damit passiert. Die Menschen sind einfach nicht bereit für einen solchen Dienst. Deshalb müsst ihr es einfach vorbeiziehen lassen und zurückgehen. Und wenn ich jemals zum Feld komme, will ich ein Evangelist sein. Aber schaut hier, hier hinein, ihr kommt in das Himmlische hier oben. Ihr lebt hier oben in diesem Bereich. Ihr geht über Dinge hinaus, die sich Menschen vorstellen können, über all diese Dinge. Und es bringt euch in diese Fähren hinauf. Aber seht ihr, jetzt haben wir durch den Heiligen Geist das Pfand unseres Erbteils, denn wir sind von den Dingen der Welt weggehoben worden. Und obwohl wir direkt hier mit dieser Welt mitziehen, sind wir doch über den Dingen der Welt. Oh, Bruder Neville, Gott sei gnädig und gewähre es der Gemeinde des lebendigen Gottes. dass wir niemals dahin kommen, dass wir denken, die Gemeinde eine schöne Gemeinde, dass wir es versuchen, mit den Dingen der Welt zu vergleichen. Wir versuchen, ein besseres Basketballteam zu haben, als sie es haben. Wir brauchen ein besseres Gebäude, besseres Spiel. Wir müssen dies besser haben, das besser. Oh, wie können wir uns jemals mit dem Glanz und dem Leuchten der Welt vergleichen? Das Evangelium funkelt nicht. Es ist eine Glut, ein Glühen. Das ist der Unterschied zwischen Glitzern und Glühen. Seht, wir gehen herum, wie ich sagte. Wir bringen nur einen Leichnam von einem Leichenhaus zum anderen. Wir wechseln nur die Mitglieder aus und diese Dinge. Aber was nutzt das denn? Wir versuchen es glitzern zu machen. Große Kirchtürme, schöne große Plätze. Wir müssen es besser haben als die Methodisten oder die Baptisten. Und dann versuchen wir alle in einen Wettstreit mit den Katholiken einzutreten und haben Bankospiele und Partys und Abendessen und Unterhaltung und alles andere. Die Gemeinde kann sich doch niemals mit der Welt vergleichen. Wie könnt ihr und eure Gemeinde, wenn es um Unterhaltung geht, euch je mit den Freimaurern vergleichen oder diesen Menschen, die unterhalten können? Das ist ihr Bereich. Wir versuchen niemals in ihren Bereich hinüberzugehen, aber wir haben etwas, das haben sie nicht. Wir haben Jesus. Lass sie doch hierher kommen, wenn sie etwas brauchen. Bleibt in Christo, wir haben Jesus. Sie können Jesus nicht haben, bis sie hierher kommen. Und wenn wir dorthin gehen, sind wir aus seinem Bereich entfernt. Versucht nicht zu glitzern, glüht. Und ihr könnt nicht glühen, sondern ihr müsst es so dahin kommen lassen, dass es durch euch erglüht. Seht ihr, dieses kleine Glühwürmchen, er glüht nicht, weil er glühen möchte, sondern er glüht etwas, weil etwas in ihm ist, das glüht. Es ist in ihm selber. Es ist selbst, der es tut, etwas im Inneren, das glüht durch ihnen durch. So ist es mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen nicht bis eigen zu sein, anders zu sein, was anderes, sondern lasst nur los und lebt ein gottseliges Leben und lasst Gott durch euch leben. Das glüht fürs Evangelium. Nicht glitzern, der Glitzer, nun nicht glitzern durch das Glitzern, das verursacht, dass die Affen rumspringen und solche Sachen, irgendwas, was glitzert. Aber wisst ihr, da gibt es immer ein Dahinspringen für etwas, das leuchtet. Aber Glühen ist sanft, milde, süße des Heiligen Geistes, Lieblichkeit. Wir warten auf diese Auferstehung. Aber versteht ihr, sagt Amen, wenn ihr wisst, was ich meine mit dem Pfand. Wir wissen, wir sind vom Tod zum Leben hinübergetreten, denn wir sind hochgehoben worden. Nicht in uns selbst erhoben, aber erhoben von den Dingen der Welt. Und wir lieben jedermann. Und Gott liebt uns, das wissen wir. Wir beobachten unser Leben und sehen, dass es der Heilige Geist ist. Denn wir kümmern uns nicht mehr um die Dinge der Welt. Da habt ihr es. Solange ihr die Welt liebt und die Dinge der Welt, ist die Liebe Gottes nicht in euch. Aber solange ihr darüber weg seid, dann wisst ihr, ihr habt ein Erbteil. Ihr seid auf der Straße zu eurer vollen Erlösung. Und dann, wenn es kommen wird, nun, und das wird nicht geschehen, bis wir müssen zuerst Jesus sehen. Und wenn er kommt, dann werden wir einen Leib haben, wie sein Leib ist. Und wir werden so gemacht werden, wie er ist, in Ordnung. Nun, wir sehen, dass hier etwas verloren war, denn die Bibel sagte und in dem Buch hier, das uns erlöst hat. Von wo sind wir erlöst worden? Etwas muss verloren gewesen sein. Bevor du etwas erlösen kannst, muss etwas sein, das uns zurückerlöste. All das Erbteil, das wir hatten, wurde uns zurückerlöst. Dann müssen wir etwas gehabt haben, einmal, das wir jetzt nicht mehr haben. Und dieses Lamm kam, um es zu erlösen. Seht ihr, wir hatten etwas, wovon wir verloren waren. Seht, was haben wir verloren? Nun, es war Adam gegeben, der ewiges Leben hatte, solange er von dem Baum aß, der ewiges Leben hatte. Und wir bemerken, dass Adam, er hat die Erde geerbt. Er war wie ein kleiner Amateurgott über dieser Erde. Die Erde war sein, alles war in seiner Hand gegeben. Er konnte tun, was er wollte. Er nannte es, rief es, tat, was er wollte. Er war wahrhaftig ein Sohn Gottes. Nun, als Adam fiel, hat er seine Besitzurkunde daran verwirkt. Er hat sie gegenüber Satan verwirkt. Und Satan nahm die Besitzurkunde. Und Adam war nicht aufmerksam und er hat seine Rechte nicht eingelöst, denn er konnte sein Recht nicht einlösen. Aber Satan, der es nicht rechtmäßig besitzt, aber er besitzt es, er ist der Gott dieser Erde. Die Bibel sagt es, er besitzt dieses nicht, weil er wirklich es rechtmäßig empfängt, aber er besitzt es. Nun vergreift ihr dieses. Satan besitzt dieses, er hält es in seiner Hand. Tod ist in seiner Hand, Erde in seiner Hand. Die Welt gehört ihm, jede Nation gehört ihm. Er regiert und kontrolliert die ganze Welt und alles in der Welt. Satan tut dieses. Aber dank sei Gott, wir sind nicht von dieser Welt. Seht ihr, da habt ihr es. Ich meine nicht die Gemeinde. Er kontrolliert nicht die Gemeinde, er kontrolliert die Welt. Er sagt, sie waren sein und er ist der Gott der Welt. Jesus sagt, er war es und er ist es. Er ist der Gott der Erde, der die Menschen blind gemacht hat, der Gott dieser Erde. Aber er ist der Gott des Himmels. Aber jetzt besitzt er es rechtmäßig nicht. Er besitzt es nicht. Und Adam hat die Besitzurkunde daran verwirkt. All dieses Zeug, das wir besitzen, ewiges Leben und das Erbteil der Erde. Jesus sagt in Matthäus 5, gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie sollen die Erde ererben. Seht ihr, wir haben sie jetzt nicht. Wir haben es jetzt nicht. Schaut, es gehörte nicht Adam oder seinem Samen. Adams Samen hat alles vollkommen verloren. Es war nicht der Same Adams. Egal, wie viel wir versuchen, die Welt schön zu machen, wie wir diese schönen Häuser haben, alles, es gehört nicht dem Samen Adams. Nein, es ging nicht zu Adams Samen, denn Satan nahm es alles. Vollkommen richtig. Denn Adam hat es verwirkt. Now, oh my. Ja, so viele Dinge, die gesagt werden könnten, aber ich möchte nicht zu viel Zeit nehmen. Wir müssen auch taufen, in Ordnung. Er besitzt es, aber es ist nicht sein rechtmäßiges Eigentum. Satan, nun, als der rechtmäßige Besitzer es verloren hatte, da gab es nur eine Weise, wie es erlöst werden konnte. Und das ist durch einen nahen Verwandten. Und das ist der Einzige, der es rechtmäßig erlösen kann. Nun, wir haben die jungfräuliche Geburt Jesu Christi. Ich möchte etwas sagen. Die erste Sache, zu der wir zurückgehen wollen, wenn wir zurückgehen zum Alten Testament. Ich habe es aufgeschrieben, Levitikus 25, 23. Ihr habt die Gesetze der Erlösung, wenn ihr es aufschreiben wollt. Um etwas zu erlösen, wenn Gott Israel, als Gott Israel gab, er ließ das Land durch Josua teilen und jeder Stamm und jedem wurde sein Land gegeben, wenn seine Kinder es ererbten, was sein Besitz war. Nun, wenn dieser Mann arm war und es verloren hatte an einen anderen Mann, die einzige Weise, wie es wiederum erlöst werden konnte, war durch einen nahen Verwandten. Aber schlussendlich musste es zurückkehren. Dieser Mann konnte es nur für eine gewisse Zeit festhalten. Es musste wieder zurückkehren zu dem ursprünglichen Besitzer. Richtig, es musste zurückgehen zum ursprünglichen Besitzer. Wenn es vom Stamme Juda war, wenn es seinem Vater zugeteilt wurde, dann war es seins oder ein naher Verwandter konnte es einnehmen. Nun, niemand anders konnte es rechtmäßig halten. Sie konnten die Urkunde haben, die Besitzurkunde, bis die Schuld bezahlt war. Aber wenn der richtige Mann kam, die Person, zum Beispiel, wenn mir ein Stück Land gehörte und ich es verloren hätte und ich hätte es Bruder Neville verkauft, welcher von einem anderen Stamme ist, Juda oder zu einem Fremden, und wenn er es rechtmäßig besitzen würde, dann könnte er dort hineingehen, könnte es beackern, könnte die Güter davon hinwegnehmen und so weiter. Aber in Wirklichkeit hat er nur die Urkunde in der Hand. Er konnte es nicht besitzen. Das Gesetz Israels. Lest dort in Levitikus 25 und ihr werdet es sehen, sie konnten es nicht rechtmäßig besitzen, es halten. Nun, wenn mein Sohn Billy, wenn er kommen wollte, um meinen Boden zurückzukaufen, nun, wenn der Fremde hier oder Bruder Neville oder eine andere Person es besitzen würde, wenn er die Besitzurkunde hätte, nun, wenn dies mein naher Verwandter wäre, der mit mir blutsverwandt ist, dann konnte er es nicht länger festhalten. Nein, er musste es zurückgeben, wenn der Preis bezahlt worden war. Nun, sagen wir mal, wir gaben ihm $25,000 für das Stück Besitz. Wenn dann sagen würde, Bruder Tony würde kommen und sagen, Bruder Neville, ich werde das Grundstück Bruder Branhams kaufen, er konnte es nicht tun. Bruder Neville würde sagen, nein, Herr, ich möchte es dir nicht verkaufen. Was soll ich, was gabst du dafür? 25.000. Nun, ich gebe dir 35.000. Ich gebe dir so und so viel. Egal, was du möchtest, ich will es nicht verkaufen, ich halte es. Aber Billy Paul könnte kommen und sagen, ich möchte meines Vaters Besitz zurück. Hier sind 25.000. Er muss es loslassen, denn das war das Gesetz. Oh, Halleluja. Ich hoffe, ihr Christen erkennt dieses. Wir sind das Salz der Erde. Gott gab dieses seinem Sohn. Er gab uns die Herrschaft über alle Natur, all die Tiere, alles Leben, überall. Aber unser Adam, unser Vater, hat es gegenüber Satan verwirkt. Wohin fällt es dann zurück? Zum rechtmäßigen Besitzer, Gott, der es geschaffen hatte. Amen. Kein Wunder, dass Johannes sagt, er weinte bitterlich, denn es konnte kein Mensch gefunden werden, der würdig war, es zu erlösen. Der Mann muss würdig sein. Johannes sagte, ich weinte bitterlich, als ich sah, dass keiner war, das Buch zu nehmen, darauf zu schauen oder die Siegel davon zu öffnen. Und er sagte, nun, kein Mann im Himmel, kein Mann auf Erden, kein Mann unterhalb der Erde, kein Mann irgendwo. Nun, er hat die Engel nicht disrespektiert. Denkt daran, diese Erde war nicht Engeln gegeben. Es war das Erbteil der Menschen. Gabriel war würdig, natürlich. Jemand anderes wäre würdig gewesen, Michael. Oder er mag würdig gewesen sein, aber es war kein Mensch würdig. Seht ihr? Und Johannes weinte laut und jemand sagt, es war, weil er sich selber nicht würdig erfunden hat. Das ist nicht so. Der Mann war unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Solch einen Fehler hätte er nicht tun können. Aber es war nicht nur er, der nicht würdig war. Er konnte niemand anderen würdig finden. Und gerade dann kam ein Ältester hervor, ein starker Engel, der sprach, weine nicht, denn der Löwe aus dem Stamme Juda, Amen. Der Spross Davids hat überwunden, hat gesiegt mit anderen Worten. Und er ist würdig, das Buch zu nehmen. Amen. Denkt daran, er hat zu seiner Zeit geschaut. Warum? Er saß auf dem Thron Gottes. Nun, er war gesetzt dort auf den Thron Gottes. Und das war am Inneren des Heiligtums. Und er hatte es bis dahin noch nicht gesehen. Deshalb erwartete Johannes, dass er einen Löwen hervorkommen sah. Aber er sah ein Lamm. Da habt ihr es, Brüder. Durch Sanftmut, durch Lieblichkeit, durch den Heiligen Geist erobern wir. Nicht durch große intellektuelle Krisen, aber der sich demütigen kann, ist der Mann, der siegt. Der Mann, den man herumtreten kann und der trotzdem noch ein Diener Christi ist, das ist ein Eroberer. Er sagte, er hat überwunden. Nun, er ist würdig, das Buch zu nehmen, es zu öffnen und die Siegel daran zu öffnen. Nun, wir werden nach einer Weile herausfinden, vielleicht nicht heute, was diese sieben Siegel halten, was sie taten. Lasst uns ein bisschen die Erlösung durchnehmen. Aber bevor eine Person erlöst werden konnte, die erste Sache, die es sein musste, er musste würdig sein. Es musste die rechte Art von Person sein. Dies wurde vollbracht, als Jesu Christi von einer Jungfrau geboren wurde. Denn er war Gott. Er war Gott selbst, der als Mensch wurde. Es war Gott in menschlichem Fleisch. Er musste würdig sein. Und das jungfräuliche Blut Jesu Christi macht ihn würdig. Nun, wir finden es, wenn ihr die Schrift aufschlagen wollt, 1. Petrus 1, 18 bis 20, wenn ihr die Schriftstellen aufschreiben wollt, er musste würdig sein, er war es, denn er nahm die Form von Menschen an, er wurde Gott, wurde Mensch, er wurde Mensch, Gott wurde uns verwandt, und dort finden wir heraus diesen herrlichen Teil, Gott Jehova wurde Fleisch, wohnte unter uns als der Würdige, Amen. Er hat überwunden. Gott nahm die Form menschlichen Fleisches an. Er kam auf Erden, wurde als Baby geboren, wandelte unter uns und durch sein heiliges Blut hat er überwunden. Nun, im Alten Testament, wenn ein Mensch oder ein Mann sein Eigentum proklamieren wollte, was tat er? Er nahm einen Ältesten, 10 Älteste und ging zu Pforte und stellte dort vor, was er tat, um das zu erlösen, was er verloren hatte. Er zeigte, wer er war, und ihm wurde ein Zeuge gegeben. Wir finden die schöne Geschichte hier aufgeschrieben, eine Notiz, dass ich es nicht vergessen würde, dass ich so nervös bin heute Morgen über Ruth und den Verwandten und Boas. Wir haben es vor kurzem durchgenommen, die drei Stadien dieser Ruhe. Ich möchte, dass ihr bemerkt, die Ruhe der Gemeinde, genau dieselbe Sache. Das Erste, was stattfindet, wir haben die Predigt durchgenommen, der Verwandtenerlöser. Gott wurde Fleisch, um ein Erlöser zu werden. Er war dieser eine hier im 5. Kapitel. Und kein Mensch, Mann im Himmel, noch auf Erden, noch auf der Erde, war in der Lage, das Buch zu öffnen, noch darauf zu schauen. Und ich weinte sehr, denn keiner wurde erfunden würdig, das Buch zu öffnen und von dem Buch zu lesen oder hineinzusehen. Und einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht, denn siehe, der Löwe des Stammes Juda, der Spross Davids, hat überwunden, und das Buch zu öffnen und die Siegel davon zu lösen. Er ist derjenige, er ist dieser eine, der dort hineinschaut. Seht, Ruth und Naomi, Boas ist gerade der vollkommene Typ. Wie Naomi in der Zeit der Hungersnot die Gemeinde verließ, das Land verließ und ging in das Moabiterland, um dort zu wohnen und Mitwohner zu sein. Und sie hatte alles verloren und sie ging dorthin und ihr Ehemann Elimelech starb nach einer kurzen Zeit dort drüben und so hat er sein Erbteil zurückgelassen, dass es einem anderen zufällt. Und dann, wenn sie zurückkommt, sie bringt zurück diese schöne, junge, moabitische Witwe. Und als Boas diese Witwe sah, ein Typ Christo, er verliebte sich in sie und er liebte sie. So musste er lösen. Und die einzige Art und Weise, wie er sie zur Frau bekommen konnte, war, das zu erlösen, was sein Bruder Elimelech verloren hatte. Er fragte den anderen Brüder, ob er sie erlösen wollte. Noch einer näher dran, er konnte sich tun. Er ging hin und brachte ein vollkommenes Beispiel der Gesetze Gottes. Er ging zur Pforte, hat den Schuh ausgezogen und sagte, lasst es heute bekannt sein, dass ich erlöst habe alles, das Naomi hatte, alles, das sie hatte und alles, das Elimelech, mein Bruder, verloren hatte. Ich bin der nächste Verwandte jetzt. Ich bin der, der es erlöst kann. So bin ich gekommen, um es zu beanspruchen. Und wenn hier noch jemand ist, der einen gerechten Grund hat, oder jemand, der noch näher dran ist als ich, dann lass es jetzt bekannt werden. Und alle hielten ihren Mund geschlossen. So hat er den Schuh ausgezogen, hat ihn hingeworfen als Zeugnis. Ich habe erlöst alles, das unser Bruder Elimelech hatte. Warum? Er war ein Blutsverwandter. Er war ein Verwandtenerlöser. Oh, wie herrlich das ist. Eine solch herrliche Geschichte. Und während dieser ganzen Zeit ruhte sich Ruth aus und wartete darauf, um herauszufinden, wie es ausgehen würde. Und dann kam er zurück, kommt er zurück. Niemand gab ein Zeugnis dagegen. Nun kommt er zurück und nahm Naomi und nahm Ruth, die Herr, das schöne Moabiter Mädchen, und sie heirateten und lebten auf seinem Besitz. Was für eine herrliche Geschichte, die drei Phasenstationen von Ruth. Ruth, die sich entscheidet, sie entschied sich, ob sie die Entscheidung nehmen sollte oder nicht, zurückzugehen ins Heimatland wie die Gemeinde. Ruth, die dient, als sie herausging, das Feld zu lesen. Ruth, die sich ausruht. Ruth, die sich entscheidet, sie entschied sich, ob sie die Entscheidung treffen sollte oder nicht, zurückzugehen ins Heimatland, so wie die Gemeinde. Dann Ruth, die dient, als sie herausging, um zu lesen. Und dann Ruth, die sich ausruht. Und das ist es, was Ruth gerade jetzt tut, die Gemeinde. Und dann Ruth belohnt, die belohnt wird. Und das ist das Nächste, was hier geschehen ist die Belohnung der Gemeinde. Wir haben keine Zeit, wir haben keinen Taufgottesdienst, es ist 11:15 jetzt. Aber vielleicht werden wir das nächsten Sonntag weiter fortführen oder einen Sonntag in Zukunft. Ich möchte es hier euch zeigen, die sieben Hörner, die sieben Augen und genau die sieben Siegel, sieben Dienste, sieben Engel der Gemeinde, sieben Sterne. Oh, es ist, und hier bindet es alles zusammen. Jawohl, er musste würdig sein, so war Jesus würdig. Und bei seiner Wiederkehr werden wir es völlig genießen, die Fülle, die Erlösung, die Sanftmütigen werden die Erde erben, Männer und Frauen werden Söhne, Töchter Gottes sein und das vollständige tausendjährige Reich wird beginnen. Was für eine schöne Sache. Und der starke Engel mit lauter Stimme, der verkündet, wer ist würdig, wer ist in der Lage, das zu tun. Und der Älteste sagte, weine nicht, denn der Löwe des Stammes Juda, er ist würdig und er hat überwunden. Und er kam, nahm das Buch, öffnete das Buch und löste die Siegel davon. Er sagte nie, was mit ihnen geschehen ist. Aber wenn wir zu den sieben Siegeln kommen, die geöffnet werden durch die Bibel, dann beachtet, was dort geschieht. Direkt in diesem sieben Siegelbuch. Das ist, wo wir jetzt hineingehen. Es hält das ganze Geheimnis der erlösenden Segnung Gottes. Denkt daran, er ist das Lamm. Er ist der Einzige, der es erlöste. Denkt daran, es ist versiegelt auf der Rückseite des Buchs. Nicht darin geschrieben, versiegelt außenrum und nicht darin geschrieben. Und er war der Einzige, in der Lage war, selbst das Buch anzuschauen oder das Buch zu offenbaren oder die Siegel zu offenbaren. Der Einzige, der es tun könnte. Nun, hier ist eine Sache darin, worüber Sie sich zanken mögen hier drin und darüber, was es ist. Aber er ist der Einzige, der in göttlicher Weise es auslegen kann. Aber auf der Rückseite, keiner kann es tun. Es gehört ihm und ihm allein. Und er ist der, der diese sieben Geheimnisse offenbaren kann. Seht hier, jedes Stück daran handelt von Erlösung, wie die Gemeinde erlöst wurde und was erlöst wird. Oh, lasst uns ihn lieben mit ganzem Herzen, tun alles, was wir tun können. Ein gewisser Schreiber schrieb eine Geschichte, bevor ich schließe und die Versammlung Bruder Neville übergeben. Genießt ihr die Offenbarung? Oh, ich liebe es. Wir haben gerade drei Verse geschafft heute Morgen. Wir werden es wieder auch fortfahren. Nun, ein Schreiber schrieb ein Buch über ein junges Mädchen, das versuchte, Gott zu finden. Und so viele Male jagen wir Gott nach. Halten Ausschau nach Gott. Wenn Gott überall wäre, wenn Gott hier auf einem großen Thron sitzen würde und sagen, hier ist er sitzt in dieser bestimmten Stadt, da ist er, dies ist Gott und du kannst zu ihm hingehen. Du kannst gerade so, Bruder Branham, dann würde jeder an ihn glauben. Dann wäre Glauben nutzlos. Dann brauchtest du keinen Glauben mehr. So wird es im tausendjährigen Reich sein. Aber nun ruft er und versucht, die zu finden. Es sieht geheimnisvoll und dunkel aus. Du weißt nicht, wie du es tun sollst. Aber durch Glauben glauben wir es. Wir glauben es. Das ist der Grund, dass es ist. Verstehst du das, Bruder Elmer? Nun, wenn Gott auf einem Thron sitzen würde, dann würdest du sagen, hier ist er. Hier ist Gott. Er lebt dort an diesem bestimmten Ort. Und wir gehen dahin und sagen, teurer Herr Gott, würdest du dieses tun? Ja, ich würde es tun. Dann wäre es geschehen, natürlich, denn das ist Gott, seht ihr. Mal, wir können das sehen. Dann wäre der Glaube nutzlos. Glaube nutzt nichts, wenn du positiv oder wenn du sicher bist. Was wäre, wenn jede Person in dieser Welt ein Christ wäre? Was wäre, wenn jeder ein geistgefüllter Christ wäre? Nun, dann brauchten wir doch überhaupt keinen Glauben mehr. Wir brauchten überhaupt keinen Glauben mehr. Aber Glaube ist die Sache, durch die wir gerettet werden. Und das ist der Grund, es müssen welche dagegen sein, damit wir unseren Glauben ausleben können, trainieren können. Versteht ihr das? Ihr müsst die andere Seite haben. Ihr müsst eine schlechte Frau haben, damit eine wahre hervorsticht. Seht ihr? Es muss eine Lüge da sein, damit die Wahrheit positiv ist und dass sie gut erscheint. Wenn alles die Wahrheit wäre, wäre es einfach so gewöhnlich, seht ihr? Aber es ist etwas Königliches, etwas Wahres, Wahrheit und Glauben und so weiter. Da habt ihr es. Nun, wir müssen für und wider haben, das ist der Weg. Ihr müsst schlechte Tage haben, damit ihr euch an den guten Tagen erfreut. Ihr müsst ein bisschen Krankheit haben, damit ihr euch an der guten Gesundheit erfreut. Seht ihr? Ihr müsst Täler haben, damit ihr euch an den Bergspitzen erfreut. Aber eines dieser Tage werden es alles Bergspitzen sein, alles Gesundheit, alles Gott sein, alles Freude, niemals endende Freude. Aber bis zu dieser Zeit müssen wir das für und wider haben. Nun, jeder, der das versteht, sagt Amen. Das Mädchen versuchte, Gott zu finden. Sie gehen zu der Kirche, sie konnte es nicht finden. Einmal fand sie es, wie sie die Straße herabging. Da war ein alter, kleiner Mann, ging die Straße herab und er hatte eine große Kathedrale auf seinem Rücken. Er ging die Straße runter, sagte, oh, guter Mann. Sie sagte, oh, das ist freundlich von dir. Nun, und sie, da war dieser kleine alte Mann, ein kleiner Kerl, und er hatte eine große Kathedrale auf seinem Rücken, und er wandelte die Straße hinunter, und sie sagte, oh, guter Mann, sie sagte, das ist so schrecklich freundlich von dir, aber du trägst doch die ganze Sache auf deinem Rücken, und sie sagte, das wird dich doch zerquetschen. Er sagte, nein, das wird mich nicht zerdrücken, denn ich bin der Fels, auf dem dieses gegründet ist. Das ist er. Das ist er. Lasst uns beten. O Fels des Heils, ich bin so froh, dass ich hier in dieser Kathedrale reise, wissend, dass wir auf dem Fels ruhen. Er sagte, der Fels, es ist nicht mehr als Papier, aber als der Fels sich anfing zu bewegen, dann fingen diese herrlichen Glocken am Inneren an zu läuten. O Fels des Heils, bedecke uns in deiner Gnade. Trage uns die Straße herab mit dem Strom des Lebens, dass unsere Herzen voller Freude sind und Glocken erklingen des Preises den Weg entlang. Wir danken für deinen Besuch des Heiligen Geistes heute Morgen. Vergib uns, denn wenn er kommt, macht es uns das Wort so lebendig. Vergib uns unsere Zukurzkommen, alles, was wir taten oder gesagt haben, was Verkehr war. Vergib uns. Hilf uns, bessere Christen zu sein, Vater Gott. Wir beten, dass deine Gnade auf uns ruht. Und ich bitte dich, Herr, wenn es dein Wille ist, dass wir bald zurückkehren können und diese Kapitel hier beenden und die 7 Siegel nehmen. Wir halten Ausschau nach der Zeit, Herr, wenn du das für uns tun wirst. Vater, hier in der eigenen Gemeinde beten wir, dass du uns es gewährst, dass wir die großen Dinge Gottes verstehen mögen, nicht weil wir es verdienen, Herr, aber unsere hungrigen Herzen glauben es. Wir bitten, dass du es gewährst. Wir beten für unseren Bruder Neville, Herr, unseren treuen, gottgesandten Pastor. Wir beten für ihn, dass du ihm hilfst und ihn segnest, ihm und seiner lieblichen kleinen Frau eine schöne Sache und seine kleinen Kindern. Wir beten für die Treuhänder, die Diakone, jeden, der zur Gemeinde kommt, nicht nur für unsere, sondern für die anderen, die deinen Namen anrufen. Ich bete für meine Freunde im ganzen Land. Nun, eine Notiz, hier sind sie. Vater, ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du den Tag bekürzen wirst und dass Jesus kommen wird und wir sollen alle versammelt sein. dort, wo weder Tag noch Nacht ist, keine Zeit mehr, und es wird alles in die Ewigkeit hinübergehen, und wir können alle dort zusammen sein, immer. Gewähre es, Herr, wenn jemand ist, der heute Morgen, der dich nicht als Erlöser kennt, mögen sie bekannt werden mit diesem Lamm, das das 7-Siegel-Geheimnisbuch in seiner Hand hält. Gott, mögen wir damit bekannt werden. In der Zukunft, wenn wir sehen, die Siegel gebrochen, geöffnet werden, und wir können sehen, was Gott darüber spricht. Wir bitten dies zur Ehre Gottes und durch den Namen seines Sohnes Jesu Christi. Und jetzt, wo jedes Haupt gebeugt ist, wäre dort jemand, der sagt, gedenke meiner Bruder Branham, während du betest. Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich, dich, dich. Gott sei gut zu euch. Es waren 2 Dutzend Hände und mehr. O Herr, du siehst ihre Hände, du kennst ihr Verlangen, du weißt, was in ihren Herzen ist, ich weiß es nicht. Ich bete, dass du es ihnen offenbaren wirst, Herr, deine Güte und deine Gnade. Gib ihnen Vergebung, was immer es ist. Wenn es Krankheit ist, heile ihre Leiber, mache sie gesund. Tu es, Vater, während die Salbung des Heiligen Geistes auf der Versammlung ist, über der Versammlung jetzt, möge der große Gott des Himmels so salben, dass er jeden segnet in der göttlichen Gegenwart, dass wir sagen können, wenn wir weggehen heute Morgen, brannt nicht unser Herzen und uns gewähre es, Herr. Nun, ich bin müde und schwach. Meine Stimme ist hinweg. Ich bete Gott um meine eigene Kraft. Wirst du mir helfen? Wirst du mich stärken? Verbinde die Wunde dort, Herr. Möchtest du bitte das heilige Öl Gottes dort hineingehen lassen, in jede Wunde, Herr, für jeden Einzelnen. Wir wollen leben, Herr, zu deiner Ehre und zu deinem Ruhm. Gewähre es und heile alle Kranken und Geplagten und empfange selbst die Ehre dafür, Herr. Denn wir kennen, es wird nicht mehr lange sein, dass wir diese Versammlungen haben. Sie werden vorbei sein. Nun, Vater, segne, wir bitten dies alle zusammen in Jesu Namen. Amen. Und dann, Vater, bitten wir, dass du derer gedenkst, die getauft werden heute Morgen im Namen des Herrn Jesus, dass du ihnen die Taufe des Heiligen Geistes gibst. Große Herrlichkeit und Ehre gewähre es, Vater. Wir übergeben dir jetzt alles. Und Vater, mit allem hier, ich werfe mich selbst hinein. Vergesse mich nicht, Herr, sondern hilf mir jetzt. Ich bitte dies in Jesu Namen. Amen.